Willkommen zur Evangeliumsandacht am 4. August 2024. Dieser Sonntag behandelt das Verhältnis der Kirche zum Volk Israel. Die Geschichte der Juden und der Christen ist eine zwiespältige von Beginn an. Obwohl das Judentum die Mutterreligion Jesu war, ist und bleibt. Psalm 33, 12: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Wir singen nun von dem Lied Gott ist gegenwärtig, Vers 1.
Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihn beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder.
Hören wir auf verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag, Psalm 71. Herr, ich traue auf dich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus. Neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen. Denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Verwirf mich nicht im Alter, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Du lässest mich erfahren viele und große Angst und tröstest mich immer wieder. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Ein Gebet, Autor unbekannt. Herr, es ist unser Hochmut, der die Zukunft zum Heil verstopft. Hochmut, alles besser zu wissen, besser zu können und letztlich keine Dinge neu zu probieren. Aus Hochmut erwächst Hass, wenn wir nicht offen sind. Aus Hass folgt Gewalt, wenn man sich im Recht fühlt, auch über andere. Und Herr, aus Gewalt folgt Leid, weil das Leid der anderen den eigenen Hass besänftigt. Schenke du, Herr, Bereitschaft, dass wir uns öffnen und unser Ich in die Schranken weisen für das Ich der anderen. Amen. Markus Evangelium, 12. Kapitel, die Verse 28 bis 34. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Und Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr dein Gott ist der Herr alleine. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und aller Seele und aller Kraft. Und seine Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, Jesus zu fragen. Wir singen nun vom Lied O komm, du Geist der Wahrheit, die Strophe 1.
O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Wahrheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jegliche Getreue den Herrn bekennen kann.
Gedanken zu Sacharja 8, die Verse 20 bis 23. Ich lese den Text später. Wohlgemeinte Hoffnungssprüche, wie zum Beispiel: Alles wird gut, die Zeit heilt alle Wunden oder am Ende des Tages scheint die Sonne, sind der größte Blödsinn aller Zeiten. Wenn man sich total schlecht in dem Moment fühlt, ist kein Platz für diese Hoffnungssprüche. Und die besten und wohlgemeinten Hoffnungssprüche, die irgendwie einem immer wieder begegnen in Krisensituationen, sind völlige Makulatur, wenn die Hoffnung nicht auf fruchtbaren Boden, sondern steinigen Boden fällt. Warum auch immer Menschen mit derartigen blöden Sprüchen glauben, Hoffnung zu verbreiten, habe ich nie verstanden. Denn in dem Moment, wo man die Krise am meisten inhaltlich, persönlich, direkt fühlt, irgendwie keinen Ausweg sieht, irgendeinen blödsinnigen Spruch zu hören, der einem aus der Krise helfen soll, nun ja, das ist es ja gerade nicht, sondern derartige Sprüche sind menschlicher Selbstbetrug, die versuchen, ein harmonisches und idyllhaftes Aussagen irgendwie mit Trost zu geben. Aber sie sind geradezu lächerlich, denn sie machen Folgendes. Sie verdecken den Blick für die reale Situation und machen quasi nichts handlungsfähig. Immer dann, wenn ich bei Kirche gerufen wurde, gab es wesentliche Funktionen, die ich wahrnehme. Und wenn ich gerufen wurde, war das Chaos derart extrem, dass quasi alle Welt sich eingeigelt hatte und diese Hoffnungssprüche nur Unsinn darstellte. Ich nehme bei allen diesen Funktionen dann zwei Themen wesentlich wahr. Erstens, ich spreche deutlich. Zweitens, ich spreche klar. Deutlich bedeutet, nichts zu beschönigen und auch nicht irgendwann zu sagen, dass im Jahre 3064 alles in Ordnung sei. Und klar zu sprechen bedeutet, den Menschen, die auch die Fehler gemacht haben, noch schlimmer, die Fehler toleriert haben und weggesehen haben oder zugelassen haben, klar diese Fehler ihnen auch zu sagen. Denn die wesentliche Aufgabe in Krisensituationen ist nicht, sich irgendwelche schönen Sprüche für die Zukunft auszudenken, die niemals eintreten, sondern die Befähigung, in der Krise wieder handlungsfähig zu werden. Aber natürlich wollen die diese Krise verursacht haben, irgendwie das nicht hören. Und das große Lobhudelei setzt dann ein, dass die diesen Mist verbockt haben, auch bei Unternehmen, alles versuchen, sich zu rechtfertigen, warum in diesem Moment sie so fehlerhaft haben handeln können. Oder Schuld ist dann der Markt oder die Umstände oder man findet einen anderen, bei Kirche dann mich. Oder bei Kirche dann mich, wenn alles wieder gut läuft. Im heutigen Bibeltext aus Sacharja geht es um das künftige Heil für die Völker auf der Basis der jüdischen Glaubensreligion und er wird auch in einer Krise gesprochen. Ich lese aus Sacharja 8 die Verse 20 bis 23 mal mit der nicht vorhandenen Überschrift, die Bibel aber abgedruckt hat, nämlich das künftige Heil für die Völker. So spricht der Herr Zebaoth, es werden noch Völker kommen und Bürger vieler Städte und die Bürger der einen Stadt werden zu der anderen gehen und sagen, lass uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen, den Herrn Zebaoth, wir wollen mit euch gehen. Und so werden viele Völker und mächtige Nationen kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr Zebaoth, zu jener Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Nett ist der Bibelvers oder die 4 Bibelverse schon, oder? Aber es ist Gelaber. Ganz ehrlich, denn in diesem Moment gibt es in Jerusalem keinen Tempel, zu dem man zu diesem Gott beten könnte. Es ist das Jahr 520 vor Christus und erst 20 Jahre zurückliegt, dass die Babylonier besiegt wurden durch den Perserkönig Kyros und das seit 70 Jahren dort gefangene Volk der Judäer nun erst langsam wieder befreit wird. Sicher sind einige schon zurück, Aber der Bau des neuen Tempels hat überhaupt noch nicht begonnen. Das wird erst in den nächsten 40 Jahren passieren. Und dann erst könnte man, wie die schöne Hoffnungssprüche aus Sacharja 8, 20, 23 sagen, überhaupt nach Jerusalem gehen und dort zu suchen und den Herrn anzubeten. Also auch nur ein Makulaturtext, denn es tritt überhaupt nicht ein. Sacharja hat in den ersten 6 Kapiteln seine vielfältigen Visionen dargelegt. Hier in den Kapiteln 7 und 8 ist seine sogenannte Gottesrede des Propheten der Hoffnung deutlich. Und es wird, wie wir heute ja gehört haben, nicht nur für das jüdische Volk Hoffnung gesetzt, sondern für alle Völker, dass diese sich dem Gott, also dem Gott Israels, zuwenden werden. Und als schönes Bild ist ja dieses verwendet, dass die 10 Männer der unterschiedlichen Sprachen sich am Zipfel des Gewandes eines jüdischen Mannes ergreifend mit in den Gottesdienst zum Herrn Zebaoth ziehen lassen. Betrachtet man im Neuen Testament das Evangelium, haben sich nicht 10 Männer an den Zipfel Jesu gehängt. Vielmehr wurde Jesus gehängt, und zwar am Kreuz. Und damit ein völlig neuer Zipfel des jüdischen Glaubens auch für die Völker in der Welt etabliert. Gleichwohl hat sich diese neue Religion des Christentums selbst dazu auserwählt, nicht pfleglich oder fürsorglich mit den Juden oder dem jüdischen Glauben als ihren eigenen Wurzeln umzugehen. Denn zumeist wurde nicht nur der Zipfel des jüdischen Mannes erfasst, sondern die ganze Person und letztlich verbrannt. Das jüdische Volk und sein Glaube ist häufig zum Sündenbock abgestempelt worden, weil andere Menschen in Krisensituationen glaubten und heute noch glauben, besser, intelligenter und weitsichtiger handeln zu können, indem man andere die Schuld zuschiebt. Und seien wir mal klar und deutlich. Ich bezweifle stark, dass überhaupt einer Religion heute in Deutschland irgendwie viel zugesprochen wird oder groß Fuß fassen könnte. Das, was wir von religiösen Taten hören oder sehen, sind Extreme. Weder das Judentum noch das Christentum noch der Islam. Und ich glaube, die Mehrzahl der Bundesbürger interessiert das überhaupt nicht mehr, geschweige denn, um was es eigentlich in diesem heutigen Text ja geht, nicht einer Kirche sich anzuschließen oder einer Organisation, sondern aufzubrechen, umzukehren, damit man die Zukunft nicht in der Katastrophe von gestern finden kann, sondern sich diesem Gott zuwendet. Und wenn man den Predigten von den Kanzeln und den Mohizimen und Bischöfen und was auch immer alles anhört, so bleibt doch wirklich die Frage, ob diese Oberen in den Religionsgemeinschaften nicht heute schon selbst mit diesem Gott abgeschlossen haben und eigentlich nur ihr eigenes Heil und ihre eigenen Zukunftsvorstellungen predigen oder herbeibomben zu wollen. Also haben nicht die kompletten Kirchen und Religionsgemeinschaften schon mit diesem Gott abgeschlossen? Obwohl sie ihn benutzen und verwenden für ihre Hoffnungssprüche, die letztlich Makulatur sind? Denn wann und wo und wie haben denn die 10 Männer aus den unterschiedlichsten Religionen und Sprachen den Zipfel der jüdischen Religion erfasst und sind mit nach Jerusalem gewandert und haben dort diesen einen Gott angebetet? Und das ist die wesentliche Botschaft auch des heutigen Textes. Es geht nicht darum, menschlichen Strukturen, Organisationen oder gar Menschen die Anbetung ankommen zu lassen, sondern dass wir uns auf den Weg machen, damit diese Zukunft auch unsere Zukunft werden kann. Also es geht darum, dass wir in Bewegung geraten und wir uns bewusst sind, umkehren zu müssen zu diesem Gott, der uns Leben und seine Zukunft schenken kann. Es geht also nicht um Gesülze von Hoffnungssprüchen, sondern um eine Tat, damit Zukunft entstehen kann. Denn Hoffnungssprüche sind nur Sprüche, Gelaber ohne Sinn und Verstand. Die wesentliche Aufgabe des heutigen Textes ist es aber, dass wir uns aufmachen, dem Nachbarn davon erzählen und wir im Innersten bereit sind, diese Umkehr auch zu leisten. Wenn ich in Krisensituationen gerufen werde, sehe ich keinen Aufbruch zur Zukunft. Man muss die Menschen an die Hand nehmen, sie umdrehen. Einerseits deutlich und klar die Situation schildern und klar und deutlich machen, wie sie auf diesen miesen Weg gekommen sind. Und dann das eigene Leben, das eigene Handeln auf die Zukunft Gottes ausrichten, nämlich, dass wir es sind, die im Angesicht dieses Gottes die Zukunft neu zu gestalten haben. Was ich häufig erlebe, ist, dass Menschen schnipp glauben, es wird gezaubert. Aber Zauber ist nicht das Thema, sondern tätige und sichtbare, deutliche, klares Handeln im Blick auf die eigengestaltete Misere. Und dann kann der Aufbruch gewagt werden, um Gott die Ehre und Anbetung und die neue Zukunft zu erweisen. Leider glauben viele Menschen, das kommt einfach so. Nein, was einfach so kommt, ist die Krise, weil man selbst seine Zukunft im Angesicht Gottes nicht gestaltet. Amen. Wir singen nun vom Lied »Einer ist unser Leben«.
Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit. Viele hungern, die anderen sind satt in dieser Welt. Einer teilte schon einmal das Brot und es reichte für alle. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit. Wir werden verkannt und verlacht und unterdrückt. Einer nahm sich der Wehrlosen an und erbarmt sich der Armen. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod entstand, die uns befreit. Wir kennen nur Waffen und Krieg, Hass und Gewalt. Einer lehrte uns den zu vergeben und die Menschen zu lieben. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit. Viele Menschen sind blind und stumm und wissen's nicht. Einer machte die Kranken gesund, einer heilte sie alle. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit. Wir zweifeln und glauben nicht mehr, viele von uns. Einer ging wie ein Licht vor uns her, in den Tod und das Leben. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen nun das Lied Shalom Shavarim, was so viel heißt wie Friede, mein Freund, auf Wiedersehen.
Shalom Shavarim, Shalom Shavarim, Shalom Shalom. Lehitahot, Lehitahot, Shalom, Shalom. Shalom Shavarim, Shalom Shavarim, Shalom, Shalom. Lehitahot, Lehitahot, Shalom, Shalom. Shalom Shavarim, Shalom Shavarim, Shalom, Shalom. Lehitahot, Lehitahot, Shalom, Shalom.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, Eleison.